Micro Europa.
Sounds
moderno, fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Das ist 1000 Jahre alte Musik, komponiert von dem Mönch und Universalgelehrten Hermann dem Lahmen auf der Bodenseeinsel Reichenau. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Radio Mikroeuropa, dem Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle 96,6, am Mikrofon Ulrich Hägele. 2024 jährt sich die Gründung des Klosters Reichenau zum 1300. Mal. Mit dem Titel Welterbe des Mittelalters gab es eine große Landesausstellung im Archäologischen Museum in Konstanz, aber auch auf der Insel selbst. Der Überlieferung nach hatte der Wandermönch Pirmin das Kloster im Jahr 724 gegründet. Zunächst lebten 40 Mönche auf der Insel. Bereits im selben Jahr errichteten sie eine Kirche aus Holz. Das heutige Münster St. Maria und Markus in Reichenau-Mittelzell geht auf karolingische Ursprünge aus dem Jahr 816 zurück. In der Kirche selbst gibt es sagenhafte Kunstschätze, wie etwa den originalen Markusschrein, kostbare Buchmalereien und das sogenannte Oberzeller Kreuz aus Lindenholz, das wohl um 1120 entstanden ist. Der Klostergründer Pirmin hat auch eine Schreibwerkstatt ins Leben gerufen. Entstanden sind, zumeist im Auftrag des Adels, viele kunstvoll verzierte Handschriften zu geistlichen Themen, aber auch über den Kirchen- und Gartenbau. Die Reichenau wurde schließlich ein Reichskloster und stand unter dem Schutz von Kaiser Karls des Großen. Im Kloster Reichenau lebten über 100 Mönche. Mit ihren Studien haben sie einen großen Einfluss auf unsere Sprache und Denkweise genommen. Hierzu bringen wir jetzt gleich ein Hörfunkfeature über diese Zeit. Der Titel Abenteuer Althochdeutsch, wie die deutsche Literatur begann. Wir haben dafür sehr tief in unserem Archiv gegraben, denn entstanden ist das Stück 1989 für das damalige Hörfunkprogramm Radio Uhland 2 des Schwäbischen Tagblatts. Aufgenommen wurde es im Tübinger Brechtbau, wohl im selben Studio, in dem wir aktuell unsere Campusfunksendungen produzieren. Vielen Dank an Michael Hakenmüller. Er war damals an der Produktion beteiligt und hat mir das Masterband für unsere heutige Sendung überlassen. Ich habe alles digitalisiert und lediglich die Übergänge etwas geglättet und einige Versprecher herausgeschnitten. Auch der Chor der Mönche ist original im Beitrag enthalten. Ihr hört nun Abenteuer Althochdeutsch, wie die deutsche Literatur begann, ein Hörfunkfeature vom Februar 1989 von Michael Hakenmüller.
Christus winzig, Christus Rinnert, Christus im Bernhard. Christus winzig, Christus Rinnert, Christus im
Abenteuer Althochdeutsch, wie die deutsche Literatur begann. Die deutsche Literatur des Hochmittelalters ist in der letzten Zeit durch gelungene Übersetzungen und Monographien wieder in den Blickpunkt gerückt. Kaum bekannt ist, dass es schon vor 1200 eine vielfältige deutschsprachige Literatur gegeben hat, bei den Volksstämmen der Alemannen, der Bayern und der Franken. Ihre Dialekte haben unser heutiges Deutsch nachhaltig geprägt. Dies lässt sich an einer großen Zahl von Beispielen zeigen. Dichtungen und Übersetzungswerke aus den Jahren zwischen 750 und 1022 wurden teils unter abenteuerlichen Umständen aufgezeichnet. Die örtliche Herkunft der Texte ist meist unsicher. Ihre Verfasser bleiben anonym. Sie formulieren ihre Gedanken ganz direkt in einfach gebauten Sätzen. Radio Uhland 2 bringt heute Abenteuer Althochdeutsch, wie die deutsche Literatur begann. Eine Sendung von Michael Hakenmüller. Sprecher sind Harald Beutel, Michael Hakenmüller, Ernst Hunger, Christian Jakob und Alexandra Grosse.
Wohlende Wodan fuhren sie Holzer, du war dem Obalderes Folon sin Fußbirengit. so begul in Sintgund, sunna eras vister, so begul in Fria, volla eras vister, so begul in Wodan, so her vola konda, so se ben renki, so se blut renki, so se lidi renki, ben si bena, blut si bluda, lid si geliden, so si gelimita sin.
Fohl und Wotan ritten in den Wald. Da ward dem Fohlen Balders sein Fuß verrenkt. Da besprach ihn Sintgund und Sunna, ihre Schwester. Da besprach ihn Freya und Volla, ihre Schwester. Da besprach ihn Wotan, wie nur er es richtig verstand. Wie die Beinränke, so die Blutränke, so die Gliedränke. Bein zu Beine, Blut zu Blute, Glied zu Gliedern, als ob sie aneinandergefügt seien.
Das war der Text aus einer Handschrift um 800 aus dem Domkapitel in Merseburg, ein germanischer Zauberspruch. Zauberrituale hat es zu allen Menschenaltern gegeben und gibt es heute noch. Wotan, Freya, Sintgund und Sunna, das sind Götter der Germanen, die in dem Merseburger Zauberspruch angerufen werden, um das Pferd, welches sich im Wald das Bein verrenkt hat, wieder zu heilen.
Das Land, in welches um das Jahr Null herum germanische Stämme zogen, bewohnten Kelten und Römer. Die Römer hatten sich gegen die andrängenden Germanen hinter dem Limes verschanzt. 256 nach Christus überrannten die Germanen diesen römischen Schutzwall und ließen sich im heutigen Gebiet von Südwestdeutschland nieder. Um 600 ist die Wanderung der meisten germanischen Stämme beendet. Diese Sendung beschäftigt sich mit der althochdeutschen Sprache. Damit sind hier gemeint die Dialekte der Alemannen im Südwesten, der Bayern im Südosten und der Franken im Mitteldeutschen. Sie umfassen ein Gebiet, das von St. Gallen und der Bodenseeinsel Reichenau im Süden bis nach Fulda und Essen im Norden, von Regensburg, Freising und Salzburg im Osten bis zum elsässischen Weißenburg und Murbach im Westen reicht. Alemannisch sprach man damals vom südlichen Elsass bis nach Ulm und Augsburg, von Stuttgart bis in den Raum um Zürich. Im Jahre 746 nach Christus wurden die Alemannen durch die Karolinger unterworfen. Erst danach bürgerte sich der Begriff Schwaben ein. Ein Herzogtum Schwaben wurde jedoch erst im Jahre 917 gegründet. Und es dauerte noch bis in das Hochmittelalter um 1200, dass man auch die Mundart der früheren Alemannen als Schwäbisch bezeichnete. Deshalb spricht man der Einfachheit halber in Bezug auf die althochdeutsche Zeit nur von der alemannischen Mundart.
Ab dem 6. Jahrhundert nach Christus beginnt der Vortrag eines Zauberspruches unmöglich zu werden. Christliche Missionare kommen ins Land aus Osten von den Goten, aus Irland und aus England von den Angelsachsen. Menschen mit Mut, asketisch und streng zu sich selbst. Columban oder Bonifatius, der Apostel der Deutschen etwa. Literatur germanischen bzw. heidnischen Inhaltes wird dadurch immer mehr zurückgedrängt.
Christus winzig, Christus rinnert, Christus immer. Christus winzig, Christus rinnert, Christus immer.
Salvator mundi, tu illum. Mittera nachti zite, visaglich ustima manot, chvetem lob truchtine, fatere symbolum joch sunne. Egeson zitas hebit, demodo vastio bodo kundo, Ägypte tota anabrachta, fagneit erisporanu. Ägypt waft astarchlicho, kindo grimir revir, eino mando Israel, lambes kaskirmter blute. Wir avur Israel lüt pirum, frauem in dir truchtin, fiant vermahnende in die ubil, Christes kaskirmte blute.
Um die Mitte der Nacht mahnt die Stimme des Propheten. Lasst uns Lob singen dem Herrn, immerdar dem Vater und dem Sohne. Das war eine Zeit des Schreckens, als da der Engel der Verwüstung Ägypten den Tod heranbrachte, die Erstgeborenen auslöschte. Ägypten weinte sehr, ergrimmt über die Leichname der Kinder. Einer aber mahnte Israel, er schirmte es mit dem Blut des Lammes. Bleiben wir also beständig wach, halten wir uns bei heiterer Gesinnung, damit wir dem kommenden Heiland würdig entgegenlaufen. Für uns ist diese Welt ein Kerker. Dich loben wir, Christus Gott. Löse die Bande der Sünde, an dich, Christus, glauben wir.
Sie haben gerade eine Hymne gehört, welche aus dem ehemaligen Benediktinerkloster Murbach im Elsass überliefert ist. Die Murbacher Hymne ist die Übertragung einer lateinischen Hymne des Ambrosius von Mailand aus dem 4. Jahrhundert. Durch das Studium der Heiligen Schrift und gelehrter Bücher erhielten die Benediktinermönche eine Ausbildung, in der mehr als bloßes Lesen und Schreiben können vermittelt wurde. Sie sind es, welche überhaupt althochdeutsche Texte schriftlich festhalten konnten. Althochdeutsche Literatur ist vor allem Übersetzungsliteratur. Übersetzungen in die Volkssprache wurden ganz einfach gebraucht. Für die Mission, für Glaubens-, Beicht- und Taufformeln, sowie natürlich besonders für Evangelientexte. Von diesen gibt es drei große Übersetzungswerke im Althochdeutschen. Der sogenannte Tatian zum Beispiel, um 800. Wort für Wort übersetzt wurde im Kloster St. Gallen der lateinische Text eines Syrers namens Tatian aus dem 3. Jahrhundert, der die vier Evangelien zusammenfasst. Dann eine ähnliche, auch als Evangelienharmonie bezeichnete Arbeit. Ihr Verfasser nennt sie einfach Christ. Er hieß Ottfried und war Mönch im elsässischen Weißenburg. Sein Anspruch war, die fränkische Sprache seiner Landsleute salonfähig zu machen. Gebildete Römer hatten die Germanen und ihre Sprache ohnehin als barbarisch bezeichnet. Doch die Franken ihrerseits sahen sich genauso wie die Römer von geflohenen Trojanern abstammen. Der bekannteste Franke im Mittelalter, Kaiser Karl der Große, erlebte von 740 bis 814, tat ein Übriges, um die althochdeutsche Sprache und Literatur durchzusetzen. Schon er wollte, dass auf Deutsch gepredigt würde. Seinem Mäzenatentum ist es zu verdanken, dass althochdeutsche Sprache überhaupt zu hoher Einheitlichkeit fand. Karl beschäftigte sogar Wissenschaftler zu diesem Zweck. Unter ihm wurde das Kloster Fulda zu einem Schul- und Übersetzungszentrum. Leider ist wohl eine durch Karl veranlasste Sammlung germanischer Sagen und Lieder verloren gegangen. Der Inhalt dieser alten Erzählungen wurde also weiterhin mündlich überliefert.
Watter und Wasser, Appel und Apfel, Macken und Machen. Dieser sprachliche Unterschied geht auf das 5. bis 7. Jahrhundert zurück. Konsonanten, Mitlaute also, die explosiv mit verschlossener Lippe ausgesprochen werden, haben sich damals weiter verschoben. P wurde zu PF, T zu Doppel-S, K zu CH. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür. Aus Punt wurde Fund, aus Lacke Lache, aus Dat das. Durch diese Lautverschiebung trennte sich das Althochdeutsche aus dem germanischen Sprachenverband. Unverschoben wie ehedem sprechen zum Beispiel noch die Engländer. A pound of apple for eating. Ein Pfund Äpfel zum Essen. Aber auch im deutschen Sprachraum haben sich solche Lautungen erhalten, wie etwa im Plattdeutschen. Vor dem lateinisch sprechenden Gericht musste gedolmetscht werden. Für die einfachen Leute jener Zeit, Bauern, Handwerker und auch Krieger. Die sogenannten malbergischen Glossen zum Beispiel sind deutsche Worterklärungen in lateinischen Texten aus dem Bereich der Rechtssprache. Im engeren Sinne könnte man sie somit als das erste Buch in deutscher Sprache bezeichnen. Wer ins Ausland ging, hatte ein Wörterbuch mit sich zu nehmen. hören wir ein überliefertes Gespräch aus den Kasseler Klossen, einer Art von Konversationswörterbuch.
Sage mir, wann Herr Quimis?
Sag mir, woher kommst du?
Was sucht tut?
Was suchst du?
Suchtum, das uns durft was.
Wir suchten, was wir bedurften.
Was waren durfte?
Was waren die Bedürfnisse?
Durft ist uns, die na Huldi zu haben.
Wir bedürfen deiner Huld.
Tole sind Walka, Spache sind Palgera. Lustig ist Spahe in Walchum. Mehrer haben tolle Heide, denn es Spahi.
Dumm sind die Welschen, klug sind die Bayern. Wenig ist die Klugheit bei den Welschen. Sie haben mehr Dummheit als Klugheit.
Glockengeläute vom Markusmünster auf der Insel Reichenau im Bodensee. Auf die Insel Reichenau war 724 der spanische Missionar Pirmin mit 40 Glaubensgenossen hinübergefahren. Die Legende berichtet, dass sich dort noch allerlei Ungeheuer, Lindwürmer, Schlangen und Drachen befunden hätten. Als diese vertrieben waren, baute Pirmin einen einfachen Bau, aus dem dann über 100 Jahre später eine große Klosteranlage wurde. Schließlich wurden dorthin noch aus Italien Gebeine des Drachentöters und Märtyrers Georg überführt, mithin der verehrteste Kirchenheilige des Mittelalters. Die Insel wurde Wallfahrtsort. Auf der Reichenau entstand eine reiche Kultur von lateinischem Schrifttum, Buch- und Wandmalerei. Dazwischen traten vereinzelt althochdeutsche Texte auf. Das Georgslied etwa, das erste deutsche Volkslied, wie der Altgermanist Gustav Eresmann es bezeichnet hat. Und die Wiedergabe der bizarren Begegnung von Christus und der Samariterin.
Lesen wir, dass Furi, der Heiland Fartmuti, zu Unterne, wie Sunsas, er seinen Brunnen gesass. Quam von der Samario ein Quennasario, skepfern das Wasser, sondern noch so saß er. Bat er sich Getränk an das Wiebsasera kam. Wubun sina Sekena bis sina Liebleiter.
Wir lesen, dass der Heiland unterwegs war und vom Weg müde wurde. Zur Mittagszeit, das wissen wir, setzte er sich auf einen Brunnen. Da kam alsbald von Samaria eine Frau, um das Wasser zu schöpfen, während er noch saß. Er bat die Frau, ihm zu trinken zu geben. Seine Jünger bemühten sich währenddessen für ihn um Nahrung.
Warum wünschst du, guter Mann, dass ich dir zu trinken gebe? Wahrhaftig genießen doch, wisse Christ, die Juden nicht unsere Speise.
Frau, wenn du wüsstest, worin Gottes Gabe besteht und den erkennen würdest, mit dem du gesprochen hast, dann betest du, dass er dir gönnte von seinem lebendigen Wasser.
Dieser Brunnen ist so tief, von dem ich von zu Hause her lief. Und du hast nicht einmal Geschirr, dass du daraus schöpfen könntest. Woher kannst du, guter Mann, lebendiges Wasser nehmen? Du bist bei den Leuten nicht berühmter als Jakob. Der gab uns dieses frische Wasser. Er trank es. Und auch seine Männer. Sein Kleinvieh benutzte ebenfalls die Quelle.
Wer dieses Wasser trinkt, den wird davon mehr dürsten. Wer aber meines trinkt, den dürstet nie mehr. Es springt ihm in der Brust, in Ewigkeit, mit Freuden.
Herr, ich bitte dich, das Wasser mögest du mir geben, damit ich nicht mehr täglich durstig hierher zu laufen brauche.
Weib, begib dich weg und hole deinen Mann her.
Sie sprach, sie lebe allein und hätte keinen Mann.
Ich weiß, dass du die Wahrheit sprichst, dass du keinen Mann hättest. Du hattest früher fünf dir zur Hilfe. dessen kannst du gewiss sein, jetzt hast du einen, der nicht deiner ist.
Herr, an dir wird deutlich, dass du ein Prophet sein kannst. Früher beteten die vor uns Geborenen hier auf dem Berge. Unsere Vorfahren suchten hier Gnade. Doch ihr sagt, die auserwählte Gebetsstätte sei in Jerusalem.
Der anonyme Verfasser begreift mit seiner Übersetzung den Text von Johannes 5, Vers 1 bis 18 in seinem einfachen Sinn. Der Verfasser spricht sehr direkt und formuliert noch anschaulicher als eine lateinische Vorlage. So wird etwa die entscheidende Antwort der Samariterin noch deutlicher formuliert. Quat sus libiti, comen ne habiti. Sie sprach, sie lebe allein und habe keinen Ehemann.
Der Text von Christus und der Samariterin enthält auch Worte, die wir heute in ganz anderer Bedeutung gebrauchen. Quat, im Text und zu jener Zeit das althochdeutsche Standardwort für sprechen. Heute ist quatschen oder laut verschoben quasseln das einzige Wort, in dem quat bzw. quedan noch übrig geblieben ist. Mit Gift zum Beispiel ist damals zunächst nicht etwas unbedingt Gefährliches gemeint, sondern eine allgemeine Gabe. Das dazugehörige Verb heißt geben. Gift ist das Partizip und bedeutet, was gegeben wurde. Im Englischen hat es heute noch diese Bedeutung. Ähnlich verhält es sich bei kosotis, von koson, für sprechen. Wir liebkosen heute noch. Damals bedeutete es alles, was man über irgendeine Sache ebenso sprach. Im Französischen bedeutet ja heute noch une chose, irgendeine Sache. Ein anderes Beispiel, wisst, der Lebensunterhalt, den die Jünger im Dorfe für Jesus besorgen. Das Wort geht auf das Verb wesen zurück, welches früher sein bedeutet. Der Lebensunterhalt, so direkt bezeichnet, ermöglicht uns zu sein. Und da sind noch die Segana, die Degen. So werden die Jünger Christi bezeichnet. Christus ist der Gefolgsherr, dem die Jünger nachfolgen. Als triumphierender Sohn des allmächtigen Gottes konnten ihn in jener Zeit die Menschen verstehen, nicht aber als den leidenden, ohnmächtigen Christus am Kreuz. Eine Reise auf die Reichenau lohnt sich allein schon wegen der Kunst ihrer drei noch erhaltenen romanischen Kirchen. Als Musikbeispiel nun das Salve Regina, nach einer Sequenz von Hermann dem Lahmen, Abt des Klosters Reichenau um 1050. Sie hören eine historische Aufnahme des Männerchores Badenia im Reichenauer Markusmünster.
Menschen in dem beschriebenen Gebiet und in der Zeit ab 750 waren nicht mehr von der Viehzucht lebende Nomaden wie ihre Vorfahren, die Germanen und Indogermanen. Sie rodeten die Wälder, wurden sesshaft und lebten zunehmend vom Ackerbau. Viele Dorfgründungen gehen auf diese Zeit zurück. Auch die Beziehungen der Menschen untereinander veränderten sich. Nicht mehr der zu absoluter Treue verpflichtende Stammesverband war dominant, sondern zumeist waren adlige Großgrundbesitzer Herr über leibeigene oder halbfreie Bauern. Daneben gab es nur sehr wenige freie Bauern. Kaum einer von ihnen konnte lesen oder schreiben. Über das Leben dieser Landleute gibt es deshalb auch nur wenig schriftliche Dokumente. 3 Autostunden von hier entfernt liegt in der Ostschweiz die Stadt St. Gallen mit ehemaligem Kloster und bedeutender Bibliothek. Eckehard IV., ein Mönch aus diesem Kloster, hat im 11. Jahrhundert in seiner Klosterchronik folgendes Ereignis festgehalten.
Es war der Tag der Feier für den heiligen Markus. Und wie denn die kleineren Schüler an festlichen Tagen oft verdienen, dass man sie am folgenden Tag züchtigt, so hatten sie am Montag durch Fürbitter Erlass oder Aufschub gehabt. Aber am Dienstag erinnerten die Aufseher den Schulmeister an ihre Verschuldungen und allen wurde befohlen, sich auszuziehen. Man schickte einen von denen, die gezüchtigt werden sollten, in die oberen Räume des Hauses, dass er die dort aufbewahrten Ruten herunterhole. Aber der riss, um sich und die Gefährten zu befreien, so rasch wie möglich ein Scheit aus einem kleinen Ofen und steckte es in das dürre Holz, das dem Dache zunächst war, und blies es an, solange ihm Zeit blieb. Doch als die Aufseher ihm zuriefen, warum er zögere, schrie er laut zurück, das Haus brenne, und so fingen die dürren Holzziegel den Brand auf, und das ganze Haus leuchtete in Flammen auf. Rascher als es gesagt ist, zogen sich die Schüler wieder an, ließen den Schulmeister stehen, sprangen fort und stiegen auf die Dächer. Der Nordwind packte die auseinandergeworfenen Ziegel samt dem Feuer und trug sie zunächst im Fluge zu dem First eines Turms der Kirche des heiligen Gallus. Wunderbar war, wie wir von den Greisen gehört haben, die als dazumal junge Leute dabei waren, dass der Brand innehielt, ehe das obere Dach sich entzündete. Die Glocken nämlich nahmen sie alle herunter und führten sie mit dem gesamten Kirchengeräte hinweg. Die Schranken brachen sie um und wälzten sie auf den Altar des heiligen Gallus zusammen, damit sich dessen Gebeine nicht etwa im Feuer auflösten. Die bunte Menschenmenge, die aus der Nachbarschaft zusammenlief, entwendete vieles durch betrügerische Kniffe. Viele Bücher wurden geraubt, aber auch Sonstiges.
Ich gehorte da Zecken, dat sich Urheton einen Mutin, Hildebrand en die Hadobrand unter Heri und Bem, Sono Vaterungos iro Saro Richtun, Garoton se iro Gushamun, Gurton sich iro Swert Anna, Helidos Uberinga, Dosi Todero Hiltiuritun. Hildibrand Gimahalta, Heribrandes Sunno, Hervas Heroroman, Ferares Frotero, Herr Fragengestund, Forum Wortum, Wer sin Vater vari, Firio in Folche, Eder welches Knusles du siehst, Ibo du min enan sages, ich mi de otre weht, Kind in Königreiche, Kut ist mir all Irmin deot.
Ich hörte das erzählen, dass sich Herausforderer allein begegneten. Hildebrand und Hardubrand zwischen zwei Heeren. Es waren Sohn und Vater. Sie richteten ihre Rüstungen, bereiteten ihre Kampfgewänder, gürteten sich ihre Schwerter um. Die Helden, über die Panzerringe, als sie zu diesem Kampfe ritten. Hildebrand sprach, Heribrands Sohn, er war der würdigere Mann. Im Leben der Erfahrene. Er begann zu fragen, mit wenigen Worten, wer sein Vater wäre. Von den Männern im Kriegsvolke oder aus welcher Sippe du bist. Wenn du mir nur einen nennst, kenne ich die anderen. Jüngling im Königreiche, bekannt ist mir das ganze Menschenvolk.
Von der Insel Gotland, am südöstlichen Zipfel Schwedens, war der germanische Stamm der Goten Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus aufgebrochen, über die Ostsee gefahren, vom heutigen Gebiet der DDR bis nach Griechenland und auf die Krim, von dort nach Italien und schließlich im 17. Jahrhundert nach Spanien weitergewandert. Im Hildebrandslied, dessen Anfang soeben zu hören war, begegnet man diesem erkundungs- und wanderfreudigsten Stamm der Germanen im 4. Jahrhundert. Vater Hildebrand trifft auf seinen Sohn Hardubrand in einer entscheidenden Situation, als Gegner bei der Schlacht zwischen zwei feindlichen Heeren. Hildebrand gehört dem Heer der Goten an, das Ende des 5. Jahrhunderts nach Oberitalien vordrängt, und Hardubrand dem Heer der Vandalen. Diese verteidigen unter ihrem Anführer Odoaker das von ihnen kurz zuvor eroberte Teilgebiet des Weströmischen Reiches. Hat Hildebrand wirklich gelebt? Vorbild für diese Figur könnte ein Feldherr namens Iba gewesen sein, der tatsächlich bei den Goten jener Zeit berühmt gewesen ist. Die Namen Hildebrand für Iba und Hardubrand sind wahrscheinlich langobardischer Herkunft. Das Lied ist also wohl von den Goten über die Langobarden zu den Sachsen weitergegeben worden. Endgültig niedergeschrieben worden ist das Lied allerdings erst um 800 durch zwei Schreiber im fränkischen Kloster Fulda. Das wichtigste Lied der althochdeutschen Literatur ist nur beiläufig überliefert, auf zwei Pergamentresten am Anfang und Ende einer lateinischen Handschrift. Offenbar gab es zu wenig Platz, um das Lied vollständig zu überliefern. Die Forschung vermutet, dass die beiden Schreiber den Inhalt des Liedes nicht recht verstanden haben und deshalb aufhörten zu schreiben. Das Lied bricht ab, wo Vater und Sohn beginnen, mit ihren Waffen aufeinander einzuschlagen. Hildebrand hatte zuvor seinen Sohn Hardubrand erkannt und ihm ein Geschenk offeriert. Der Sohn argwöhnt, dass ihn der unbekannte Krieger überlisten will. Aber der Vater wehrt sich gegen einen solchen Vorwurf und warnt sogar seinen Gegner vor dem Kampf. Jedoch entschließt er sich im Wissen um einen möglichen Verwandtenmord zum Duell, zu dem ihm der eigene Sohn letztlich herausfordert.
Mit dem Hildebrandslied ist neben den Zaubersprüchen ein letzter Rest ursprünglich germanischer Dichtung überliefert. In seiner Sprache offenbart sich noch das natürliche und anschauliche Denken der Germanen. Einige Beispiele: Der Ventil Seo, das Meer, hier das Mittelmeer, der See, welcher sich um die Erde windet. Oder die 60 Sommer und Winter, während denen Hildebrand durchs Land zog, also 30 Jahre lang. Die Germanen zählten die Jahre nach den Hauptjahreszeiten Sommer und Winter. Oder Askim, die Eschenspeere, Lintun, die lindenhölzernen Schilder. Pars pro toto wird das Material des Holzes für die Waffen genannt. Dann die alten Wörter für Kampf, Hilti und Wieg, in deutschtümelnden Eigennamen, wie sie besonders in Zeiten des Nazismus beliebt waren. Hildegund, Hildegard, Hildebrand und Kriemhild, Wiegand, der Kämpfende, Hartwig, Klotwig, Hedwig. Immer noch schimmert durch, dass, wenn der althochdeutsch sprechende Mensch germanischer Abstammung etwas in Erfahrung bringen wollte, er dort erst hinfahren musste, um es zu sehen und wörtlich zu erfahren. So verhält es sich auch mit dem Wort Wissen. Die sprachlichen Vorfahren, besonders die Indogermanen, bildeten mit diesem Verb die Vergangenheitsform von sehen. Wir haben gesehen, also wissen wir es. Ein Mensch, der viel Vieh besaß, war reich. Das Wort Vieh entstand lautverschoben über die Zwischenstufe Fehu aus dem indogermanischen Grundwort Pecu, wie es noch in Lateinisch pecuniär enthalten ist. Ein pecuniär gutgestellter Mensch, damit meint man heutzutage einen Menschen mit viel Geld.
Nun folgt das Ludwigslied. In seiner Denkweise unterscheidet es sich vom Hildebrandslied. Dort ging es noch um das Gesetz Auge um Auge, Zahn um Zahn der germanischen Sippschafts- und Gefolgschaftstreue. Im Ludwigslied kommt bereits die christliche Ethik hervor. Auch die poetischen Kunstmittel sind andere. Im Hildebrandslied regierte der Stabreim. Hildebrand, enti Hadubrand, unter Herion, Tvem. Im Ludwigslied dagegen regiert der Endreim. Er war wohl zuerst mit Ottfrieds Evangelienharmonie aufgekommen und stammt von den hier bereits gehörten Hymnendichtungen des Kirchenvaters Ambrosius von Mailand.
Einen Kunning weiß ich, heißet Herr Ludwig, der Gerner Gotte Theonot. Ich weiß, Herr Imos Lohnot. Kind war's Herr Vaterlos, des war's Imos Sarbus. Holet er innen Truchtin, Magazogo war's Herr Sinn. Gab er Imo Dugiti, Fronis Gisigeni, Stuhl hier in Frankon, so bruche Heres Lango. Das geteilter Sanne sah mit Karle Manne, Bruder Sinemo, sia Zala Vuniono. So das war's Algendiot, Koron volta Singot, ob er arbeite, so jung Solon machte. Ließ er heidine Mann ober Seolidan, siot Francono, Manon, Sundiono.
Einen König kenne ich, er heißt Ludwig. Der dient Gott gerne. Ich weiß, dass er ihn dafür belohnt. Als Kind wurde er vaterlos, dafür wurde ihm alsbald Ersatz. Der Herr nahm sich seiner an, er wurde sein Erzieher. Er gab ihm Tüchtigkeit und herrscherliches Gefolge. Den Thron hier in Franken, möge er ihn lange innehaben. All das teilte er dann sofort mit Karlmann, seinem Bruder. Auch die Zahl der Freuden. Als das alles geendet war, wollte Gott ihn prüfen, ob er Kampfesmühe so jung ertragen könne. Er ließ heidnische Mannen über das Meer fahren, um das Volk der Franken an seine Sünden zu mahnen.
15 Jahre nach dem Tod Karls des Großen wurde das Fränkische Reich in drei Teile geteilt. Ein Urenkel Karls hieß Ludwig, man nannte ihn den Dritten. Er war Herrscher in etwa über das heutige Gebiet von Frankreich. Ein Preislied über diesen jungen Mann taucht in dem Moment auf, da Mitteleuropa Gefahr von den Normannen, den Wikingern, droht. Zeitgenössische Chronisten bezeichneten sie sogar als den größten Feind der Menschen auf dem Kontinent. Mit ihren schnellen und wendigen Booten fuhren die Wikinger unbemerkt die großen Flüsse hinauf, plünderten des Nachts die Hauptstädte und verschwanden so rasch, wie sie gekommen waren. Ludwig erscheint als der auserwählte Mann Gottes, ein König von Gottes Gnaden. So besingt ihn das Lied. Das passte natürlich in das Selbstverständnis der Könige nicht nur jener Zeit. Im Ludwigslied schickt Gott die Normannen, um die Franken an ihre Sünden zu gemahnen und um ihre Glaubensstärke auf die Probe zu stellen. Gott beauftragt aber auch gleichzeitig Ludwig, gegen die Normannen vorzugehen. Das Lied findet starke Anklänge zu Berichten aus dem Alten Testament, wie sie zum Beispiel im Buch der Richter, Kapitel 4, Vers 12 bis 16 vorkommen.
Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf dem Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet der Heiden an dem Bach Kison. Deborah aber sprach zu Barak: Auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera an deine Hand gegeben hat. Denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, so dass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haroshet der Heiden. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, so dass auch nicht einer übrig blieb.
Gott schickt die Philister zu seinem auserwählten Volk, den Israeliten, um sie ebenfalls zu versuchen. Man erfährt durch das Ludwigslied, dass nicht nur das Neue, das Missionstestament zu althochdeutscher Zeit rezipiert wurde, sondern auch das Alte Testament. Karl der Große hatte sich ja schon als König David ansprechen lassen. Das Ludwigslied ist das einzige althochdeutsche Textzeugnis, dessen Entstehung mit einiger Sicherheit datiert werden kann. Zwischen dem 8. April 881, an dem die Schlacht zwischen den Normannen und Franken stattfand, und Ludwigs Tod im darauffolgenden Jahr. Dass Ludwig bei Entstehung des Textes noch lebte, erfahren wir in dem abschließenden Lobpreis auf den Sieger, der die Normannen dahingemetzelt hatte. Gehalte ihn an Truchtin, bis ihn an Ergrechtin. Gott erbarme sich weiter über ihn.
Oh!
Im Jahre 1875 begann der deutsche Archäologe Ernst Curtius, das griechische Olympia auszugraben. Durch seine Entdeckungen wurde das Ausmaß der bedeutendsten Sportstätte in der Antike bekannt. Die alte Kultstätte des Zeus und der Hera im 2 Kilometer breiten Alpheios-Tal war wahrscheinlich 393 nach Christus mit den letzten antiken Olympiade verlassen worden und wurde durch schwere Erdbeben im 5. und 6. Jahrhundert gänzlich verschüttet. Trotzdem hatte ein letzter Dichter der althochdeutschen Zeit noch Kenntnis von Olympia, Notker der Deutsche aus St. Gallen.
Apud Grecos was io ein solemnitas erhoben, die sie Olympiadem hießen, volle Olympo Monte, deren Makedonia ist, pitemo sitze erest ward. Dia upen si sit pi Alfeo Fluvio Arcadie, da sie unter Zwiskenburgen rinnet, Elidem et Pisas, wande das Konio gefilde sind. Die Solemnitas ward umbe das erhoben, dass da Publica Probatio wurde Omnium Virtutum. Dann hieß die Probatio Graece Pancratius. Und ne was Nioman in Tota Graecia, der sich der heines tumliches Dinges vermaße, mit dir er Gloriam gewonnen wollte. Ernest keinte es da, zu Demo Olympiade. Vermachte er sich Ringenes, so hieß er Graece Palestricator. Alte mit Zwerte, so hieß er Gladiator.
Bei den Griechen gab es einmal eine Feier, die sie Olympiade hießen. Der Name kommt von dem Berg Olymp, welcher in Makedonien liegt. Am Anfang fand das Fest dort statt. Danach übten die Griechen es bei dem Fluss Alpheios in Arkadien aus, der dort zwischen den Städten Helis und Pisa fließt. Und jeder in ganz Griechenland, welcher in irgendeiner Disziplin erfolgreich war, zeigte es bei der Olympiade, um Ruhm zu gewinnen. Hatte der Wettkämpfer sich zum Beispiel auf das Ringen spezialisiert, so hieß er auf Griechisch Palestrikator. Oder kämpfte er mit dem Schwert, so hieß er Gladiator. Wollte er mit seinem Streitwagen antreten, so nahm er beim Streitspiel Curule Certamen teil, beim Wagenwettkampf. Wenn ein Athlet zudem zeigen wollte, wie schnell er laufen kann, so lief er im Stadion, wie Diesdaten bei dem Grabhügel des Anchises, von denen Virgil erzählt. All diese Athleten wurden für ihre Mühe belohnt. Der Lohn hieß auf Griechisch Brabion, das heißt Kampfpreis.
Notker war Klosterlehrer. Ganz ähnlich wie in dem gerade gehörten Text mag er sich tatsächlich in lateinisch-deutscher Mischsprache während des Unterrichtes mit seinen Schülern unterhalten haben. Der Exkurs über Olympia findet sich da, wo man ihn nicht vermutet hätte, in seiner Übersetzung von Boethius' Schrift über den Trost der Philosophie. Boethius war ein römischer Konsul zur Zeit Theoderichs des Großen in Ravenna gewesen und wegen angeblichen Hochverrates zum Tode verurteilt worden. Im Gefängnis wartete er ein paar Jahre auf seine Hinrichtung und schreibt währenddessen zu seiner eigenen Erbauung über den Trost der Philosophie. Er unterhält sich in seinem Text mit der Philosophie, welche ihm in Gestalt einer Frau entgegentritt. Der Literaturwissenschaftler Olof Gigon schreibt über das Werk des Boethius:
Boethius ist es gelungen, aus der antiken Philosophie all das an heilender und beruhigender Stärkung zu schöpfen, was sie überhaupt ihrer Natur nach zu spenden fähig war.
Notker hat seine Übersetzungen auch kommentiert, eben damit sie für seine Schüler verständlicher waren. Er konnte dabei auf eine Art von Brockhaus-Enzyklopädie zurückgreifen, die Etymologien des spanischen Bischofs Isidor von Sevilla, welcher vor allem sprachliches und erdkundliches Wissen seiner Zeit in einem Kompendium aufgearbeitet hatte. Notker starb 1022 im Alter von etwa 70 Jahren an der Pest, welche das Heer Heinrichs II. Bei seiner Rückkehr von einem Feldzug nach Italien eingeschleppt hatte. Notker hinterließ neben Psalmenübersetzungen auch Übertragungen von philosophischen, rhetorischen, dialektischen, geometrischen, musikalischen und astronomischen Werken aus der Antike. Er war ganz dem Kanon der 7 freien Künste verpflichtet, die damals den freigeborenen, meist adligen Schülern an den Klosterbildungsstätten unterrichtet wurden. Dies war zu viel weltliches Wissen für die Benediktiner, dem einzigen Mönchsorden jener Zeit. Vom französischen Cluny ging nämlich damals eine Klosterreform aus, die wieder zurückmahnte zum altvertrauten Ora et Labora, dem Gebot von Beten und körperlicher Arbeit. Diese Reform machte auch wissenschaftliche Übersetzungen, denen Notker sich widmete, so gut wie unmöglich.
Mit ihm endet die Epoche der althochdeutschen Überlieferung. Nun tritt in der Geschichte der deutschen Literatur eine Pause von etwa 50 Jahren ein. Nach Notka ertönten wieder in alter, tugendhafter Weise gregorianische Hymnen.
Christus winzig, Christus regnet, Christus in der
Abenteuer Althochdeutsch, wie die deutsche Literatur begann. Radio Uhland 2 brachte einen Beitrag von Michael Hakenmüller. Wer sich für Literatur zu diesem Thema interessiert, der sei noch auf folgende Publikationen hingewiesen. Im Röderberg Verlag in Frankfurt am Main ist ein Taschenbuch von Heinz Mettke erschienen, mit dem Titel Älteste deutsche Dichtung und Prosa. Neben einer literaturgeschichtlichen Einführung werden ausgewählte Texte in Althochdeutsch, Neuhochdeutscher Parallelübersetzung wiedergegeben. Ebenfalls als Taschenbuch hat Horst Dieter Schlosser im Fischer Verlag in Frankfurt am Main ausgewählte Texte mit Übertragungen und Anmerkungen herausgegeben, unter dem Titel Althochdeutsche Literatur.
Das war das Hörfunkfeature Abenteuer Althochdeutsch, wie die deutsche Literatur begann, von Michael Hakenmüller aus dem Jahr 1989 für das damalige Radio Uhland 2. Es sprachen Harald Beutel, Alexandra Grosse, Michael Hakenmüller, Ernst Hunger und Christian Jakob. Musik: der Chor der Mönche der Erzabtei Beuron. Eine Einspielung des Labels Archiv der Deutschen Grammophongesellschaft aus dem Jahr 1956. Eine Produktion von Radio Uhland 2 und des Tübinger Campusfunks Mikroeuropa 1989 und 2024. Ich finde, die gregorianischen Gesänge können sehr meditativ sein. Deshalb hier noch etwas Musik von Hermann von Reichenau, der von 1013 bis 1054 gelebt hat. Es ist das Stück Salve Regina. Es singen Assai Voci, Maîtrise des Pays de Loire unter der Leitung von Bernard Fabre-Garus.
Thank you.
Damit wären wir am Ende unserer Sendung über die althochdeutsche Literatur im Rahmen des 1300-jährigen Jubiläums des Klosters Reichenau. Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage unter mikro-europa.de. Alle bisherigen Sendungen gibt's zum Nachhören in unserer Mediathek auf der Homepage der Tübinger UB. Vom Mikrofon verabschiedet sich Ulrich Hägele. Macht's gut, tschüss und bis bald.